Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen.
Hallo und herzlich willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Heute als Audioformat, als Podcast und Video. Wir schauen mal, was wir eher verwurschen können. Heute zu Gast Hendrik Epe von Ideequadrat. Hallo Hendrik.
Hallo Benedikt, freue mich, dass du da bist quasi, weil tatsächlich hier bei mir in meinem Arbeitskeller sozusagen, in meinem kleinen Büro.
Genau, hier entstehen ganz viele Artikel und Gedankengänge werden hier runtergeschrieben tatsächlich für deinen Blog Ideequadrat.
Manchmal.
Ja. Hendrik, zunächst erstmal eine Vorstellung, wer bist du, was machst du, was ist dein Schwerpunkt?
Genau, das ist immer so die Frage, was kennen die Hörer so irgendwie dazu, weil wir das immer so irgendwie oder weil ich das immer wiederhole dazu. Also ich habe soziale Arbeit studiert, habe dann lange im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement von Hochschulen gearbeitet, also erst stationäre Jugendhilfe ein paar Jahre, dann im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Und bin jetzt und habe dann parallel dazu ein Master Sozialmanagement gemacht und bin jetzt an der Katholischen Hochschule in Freiburg tätig als Forschungskoordinator, Projektmanager und parallel dazu freiberuflich bin ich unterwegs im Kontext eben Organisationsberatung, Thema New Work, Digitalisierung, Innovationsentwicklung für soziale Organisationen.
So. Und da sind wir schon mitten im Thema drin. Wir wollen nämlich heute sprechen über New Work, ein Begriff, der auf deinem Blog häufig vorkommt und eigentlich dreht sich auch, wenn ich das richtig beobachte, in deinen Artikeln immer wieder, die Artikel kreisen immer wieder um das Thema New Work. Vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer, die vielleicht deinen Blog nicht so aktiv verfolgen oder noch gar nicht kennen, den Begriff auch noch nicht kennen, was kann man sich denn bitte unter dem Begriff New Work vorstellen?
Über das Buzzword hinaus
Ja,
so irgendwie, weil ich glaube, wenn man sich halt irgendwie ein bisschen im Internet bewegt, wenn man sich halt in der auch Digitalisierungsszene und so weiter bewegt, halt irgendwie dabei, dann begegnet einem dieser Begriff und das oftmals eben in so einem Buzzword-Kontext, wir brauchen was anderes.
Ja,
so irgendwie so einfach ist es natürlich nicht. Der Begriff selber, New Work, wurde geprägt von Frithjof Bergmann, Professor, war Professor am MIT, lebt sogar noch, inzwischen glaube ich echt alt, sicherlich über 90 oder sowas. Es gibt ein spannendes Video von ihm, vielleicht kann man es verlinken, dem Xing New Work Award, den man auch kritisch betrachten kann, da habe ich mal was zugeschrieben, aber auf jeden Fall dieses Video von Frithjof Bergmann ist total spannend. Der hat diesen Begriff geprägt. Der hat gesagt, oder aufgrund seiner Studien, die er durchgeführt hat, in einer amerikanischen Automobilstadt, wo das Automobilwerk, was da war, als größter Arbeitgeber zumachen musste, hat er Studien durchgeführt mit den Menschen, die da gelebt haben, mit der Fragestellung dabei, ja und jetzt? Die Leute haben ihre Arbeit verloren, die Leute haben, also auf jeden Fall perspektivisch stand an, die werden ihre Arbeit auf jeden Fall verlieren. Mit der Fragestellung dabei, ja, und was kann man denn alternativ zu einem, sagen wir mal, sehr klassischen Lohnarbeitssystem entwickeln? Und da war dieser New Work-Ansatz, den er entwickelt hat, wo er gesagt hat, okay, es braucht ein Drittel der Zeit, der zur Verfügung stehenden Zeit, ist dafür da, Lohnarbeit zu verrichten im klassischen System. Mhm. Also wenn sich Industrien auflösen, wenn Fabriken schließen und so weiter, dann wird viel Zeit frei. Mhm. Wir brauchen aber immer noch, sagen wir mal, Produktion oder wir müssen immer noch irgendwo arbeiten für Dinge, die wir nicht selber herstellen können.
Ja.
Weil das ist der zweite Teil von seinem New Work Begriff, den er da hat, das ist diese Hightech Selbstproduktion, wie er das nennt. Also da geht es nicht darum oder nicht nur darum, seine Zeit damit auszufüllen, irgendwie Kartoffeln anzubauen, was man ja so unter Selbstproduktion irgendwie einfach verstehen könnte, sondern zu sagen, das war sehr visionär von ihm gedacht, Anfang der 2000er Jahre, wo er das irgendwie auch verschriftlicht hat in einem Buch. Auch Hightech-Produkte selbst herzustellen. Mhm. Das heißt beispielsweise über 3D-Druck, mhm. ja, so was ja jetzt völlig gang und gäbe ist mhm. Und tatsächlich real geworden ist, selber herzustellen, vom Handy über den Kühlschrank bis hin zum Auto sozusagen, ja, ja. In Gemeinschaften, Zentren für neue Arbeit, die dann beispielsweise große 3D-Drucker betreiben, mhm. wo Leute sind, die sich damit auskennen, wo man seine eigenen Dinge entwickeln kann, die man auch fürs tägliche Leben dann braucht. Mhm. Und der dritte Teil, das ist eigentlich, sagen wir mal, der wesentliche Punkt, über den dann auch viel gesprochen wird. Da hat er gesagt, okay, dieser dritte Teil, das letzte Drittel sozusagen, wird frei für Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will. So mhm. nennt er das ja, ja. irgendwie dabei. Also die Fragestellung dahinter, wie können Menschen dazu finden, ihr eigenes Potenzial zu entdecken überhaupt, ja, nachdem sie, ja, über, was weiß ich, 10, 20, 30 Jahre, gegebenenfalls, wenn man Schule und Kindergarten noch dazu rechnet, Hochschule dazu rechnet, über 30, 40 Jahre geprägt wurden von extrinsischen Einflüssen, ja. Wo halt gesagt wird, okay, du musst dies machen, dann kriegst du musst das machen, dann kriegst du eine gute Note, ja. Du musst hier arbeiten, dann kriegst du so und so viel Geld, wenn du aufsteigen willst, musst du dies und jenes und hin und her erfüllen. Aber die Menschen nie darüber selber nachgedacht haben, was ist denn das, was mich ausmacht? Was mhm. ist denn das, was tief im Inneren ist, wenn alles andere auf einmal wegbricht? Ja, so, wo ist denn mein Potenzial dabei? Und da hat er gesagt, irgendwie diesen Teil zu stärken, das fängt bei Pflegearbeiten an, die Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht bezahlt werden, oft ja. Frauenarbeit auch ja, sind, ja. Ja, also Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, bis aber eben auch dahin zu sagen, okay, ein ganz anderes oder neues Verständnis von auch Unternehmertum, sich selbstständig zu machen, eigene Dinge zu produzieren, zu versuchen, Märkte dafür zu erschließen. Das Ganze hat dann neben dem wirtschaftlichen Aspekt, ja, also halt irgendwie, wie gestalten wir unsere Arbeitswelt um, auch ökologische Aspekte, weil er sagt, dadurch, dass die Menschen wieder anfangen, oder sagen wir mal, weniger Geld zur Verfügung haben erstmal, mhm. ja, das ist der erste Fakt. Und der zweite Punkt, eher lokal sich zu Netzwerken zusammenschließen, also Dorfgemeinschaften oder städtische Gemeinschaften, die dann beispielsweise in diesen Zentren für neue Arbeit zusammengeschlossen sind, die lokalen Märkte zu stärken und darüber weniger zu konsumieren, und darüber eben auch ökologische positive Entwicklungen zu bewerkstelligen. Eigentlich, ja, Entschuldigung, erst du. Mhm.
Das Ganze erst als du also angefangen hast, eben tatsächlich kenne ich das Gespräch auf dem Xing-Event von Frithjof Bergmann. Tatsächlich klang es jetzt so, zunächst, als wäre es auch eine philosophische Haltung dahinter, ein philosophischer Gedanke. Trotzdem nochmal die Nachfrage, das letzte Drittel, was du angesprochen hast, das ist ja, finde ich, das eigentlich Spannende. Oder interessiert mich jetzt sehr, nämlich zu dem zu finden, was man wirklich, wirklich oft bemüht machen will. Oder ja, dahin zu finden. Wenn du das jetzt erzählt hast, klang es fast so, dass auch das einer Logik des Marktes unterliegt. Ist es so zu verstehen, dass auch das etwas Produzierendes sein muss?
Nein. Also ich glaube, es geht wirklich darum, die Selbstverantwortung und die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Also nicht mehr eben von dem Markt abhängig zu sein. Wenn ich als Mensch, aus welchen Gründen auch immer, aus meiner inneren Haltung heraus oder sowas, das Vermarktliche, also daraus ein Produkt entwickle, eine Firma gründe oder was weiß ich irgendwie, dann ist das gut, dann kann ich das so tun. Mhm. Aber wenn ich halt sage, nein, dieses letzte Drittel, das, was ich wirklich, wirklich tun will, ist Fahrradfahren oder Gärtnern oder sonst irgendwas, dann ist das ja meine Sache. Ja, so irgendwie, es ist natürlich ein sehr, sagen wir mal, auch liberaler Ansatz, so irgendwie, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, so es gibt viele, viele Möglichkeiten, da halt irgendwie die Eigenverantwortung in den Vordergrund, kann man natürlich auch kritisieren, irgendwie dabei, wo ist der Staat als Unterstützer und so weiter. Aber eigentlich wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ja, was ist denn eigentlich bei dir? Und dann eben nicht nur darauf zu sagen, oh, es muss eine Verwertungslogik geben. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich beides.
Es ist ja, kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal selbst mit der Frage auseinandersetzt, was man wirklich, wirklich tun will, auch Potenzial zur kompletten Orientierungslosigkeit und im sich verlieren und vielleicht auch zu Themen zu kommen, die existenziell sind. Mhm. Also es sind ja existenzielle Lebensfragen. Könntest du vielleicht etwas aus dem Nähkästchen plaudern, was deine Beobachtung entweder bei dir selbst oder bei anderen Menschen, die sich damit befassen sind, die sich diese Frage gestellt haben. Was kommt da?
Also ich glaube, ich kann das erstmal nur für mich selber beantworten. Mhm. Ja, so irgendwie, was kam bei mir, als ich damit angefangen habe? Oder sagen wir mal erstmal die erste Frage, warum habe ich damit angefangen? Ja. Auch mit dem Blog und so weiter. Ja. Irgendwie, das steht ja quasi davor. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Hochschulsektor ist eine wichtige Sache, wenn es um Qualität geht. Mhm. Ich habe festgestellt in der Arbeit, die ich da getan habe, die ich lange Jahre getan habe, auch aus unterschiedlichen Gründen auch gerne gemacht habe, das muss man ganz klar dazu sagen, es ist nicht alles nur negativ, so irgendwie, es könnte so klingen, aber ist es nicht. Aber die Feststellung, die bei mir irgendwann da dabei war, die Hochschulen lernen, gute Anträge zu schreiben. Mhm. Ja? Und die Qualitätssicherer, also die Akkreditierer in dem Fall, die lernen, diese Anträge zu lesen und die Kriterien darin als erfüllt zu betrachten. Das ist ja auch das Ziel der Hochschulen und so weiter. Daraus entwickelt sich ein sich selbst reproduzierendes System, so wie Systeme da halt sich immer irgendwie selber aufrechterhalten. Und das hat null Auswirkungen auf die Qualität. Also, ja, diese Diskrepanz festzustellen dabei, ey, wir machen tolle Anträge, wir haben tolle Gespräche bei den Hochschulen, wir haben tolle Gutachter, wir haben tolle Kriterien, die werden alle erfüllt und so weiter. Es gibt ein System, was aber mit der Realität an den oder in den Organisationen nur wenig zu tun hat. Gleiches lässt sich natürlich dann auch feststellen im Pflegebereich, in anderen sozialen Bereichen. Mhm, ja. Auch, da gehe ich auch fest davon aus, in vielen wirtschaftlichen Bereichen, irgendwie da, wo wir über irgendwie Qualität reden. Meine Überlegung war dann dabei zu sagen, okay, es muss ja irgendwas anderes geben. Mhm. Oder ja, ich habe dann eigentlich erst angefangen, diesen Masterstudiengang immer zu machen, wo dann quasi diese Dinge reproduziert wurden. Auch da ging es dann darum, beispielsweise Thema Qualitätsmanagement, weil das damals mich irgendwie beschäftigt hat. Auch da wurde propagiert sozusagen, soziale Organisationen brauchen ein Qualitätsmanagementsystem, das muss so und so ausgestaltet sein, da gibt es so und so Rahmenbedingungen dafür, den ISO 9000 irgendwas bis hin zum EFQM und so weiter und so weiter. Also klar vorgegebene Rahmen, die oftmals eben aus der Logik produzierender Unternehmen auf soziale Unternehmen gestülpt werden oder wurden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, und da ging es auch beispielsweise zum Thema Prozesskostenrechnung. Das weiß ich noch, eine Veranstaltung zum Thema Prozesskostenrechnung, wo der nette Mensch vor uns, der uns das erzählt hat, dann irgendwie angefangen hat zu sagen, ja okay, wir Leistungen in der sozialen Arbeit, das runterzubrechen auf die monatliche Dauer der entsprechenden Leistung, könnte man dann ja auch weiter runterbrechen auf die stündliche Leistung bis hin zu den minütlichen und so weiter. Also den Prozess zu zerlegen in Kosten, die dann dahinter stehen. Und ich habe dann da gesessen und mir das angehört und irgendwann gedacht, das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja. Also halt irgendwie, es kann doch nicht darum gehen, halt irgendwie zu sagen, das Gespräch mit dem Jugendlichen, was ich jetzt hier führe, aus welchen Gründen auch immer, kostet jetzt 10 Euro.
Ja.
Das ist doch keine Denkweise dahinter, so irgendwie, sondern damit erfasse ich die Komplexität nicht und so weiter und so weiter. Und im Zuge dieses Masterstudiengangs habe ich dann angefangen zu sagen, wo gibt's denn Alternativen? Mhm. Und habe gesucht im Netz, habe dann mit dem Blog auch angefangen, um mich selber dazu zu reflektieren und dann eben, also als erstes Buch, was ich dann halt irgendwie gefunden habe, steht sicherlich auch hier irgendwo, keine Ahnung, weiß nicht, Reinventing Organizations, Frederic Laloux, der dann irgendwie für mich so eine, also das Buch kann man kritisieren aus unterschiedlichen Gründen, ist aber auch einfach ein toller Einstieg, fand ich, eine neue Welt aufgemacht hat, zu sagen, es muss nicht so sein. Mhm. Das, was dann bei mir, das war ja deine Ausgangsfrage, irgendwie bei mir passiert ist, dabei ist, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, wenn man sich mit diesem Thema befasst, wenn man sich noch in traditionellen Organisationen befindet und sich permanent damit befasst, wie Organisationen anders gestaltet werden können und wie man gerne selber leben will, also sein eigenes Potenzial zu suchen sozusagen, dann kann das extrem frustrieren, weil man immer wieder an die Grenze stößt und sagt, oh, warum ist das, also warum machen wir jetzt hier ein Vorstellungsgespräch, wo halt irgendwie die beiden Geschäftsführer sitzen, die Leute, mit denen dann nachher zusammengearbeitet wird, existieren aber überhaupt gar nicht, kriegen nachher jemanden vorgesetzt und gesagt, hier, das ist euer neuer Mitarbeiter. Völlig absurd, ja, so irgendwie. Oder eigene Bewerbungen, ja, so irgendwie, wenn man sowas schreibt, irgendwie das Anschreiben in dem Wissen zu formulieren, ich mache halt eine Hochglanzbroschüre von mir selber, die ja mit meiner Arbeit in der Realität überhaupt gar nichts zu tun haben muss. Und auf deren Basis oder darauf basierend werde ich dann eingestellt für die nächsten 10, 15 Jahre. Oder diese Qualitätsmanagement-Geschichten in den Organisationen zu sehen. Wir haben hier ein tolles Qualitätsmanagement-Handbuch. Das ist schon gelb, weil es halt die ganze Zeit irgendwo in der Schublade liegt. Interessiert keinen Menschen, aber für die Zertifizierung
notwendig.
Brauchen wir das. Genau, müssen wir das vorlegen. Und da so dieses Gefühl zu haben, okay, da beschäftigen sich Organisationen zu großen Teilen mit sich selber, zur Aufrechterhaltung dieses Systems, ohne einen Mehrwert zu liefern für ihre Kunden, bei uns in dem Kontext soziale Arbeit, Klientinnen, Nutzerinnen, wie auch immer man das irgendwie sagen will. Und das festzustellen dabei, das frustriert oft. Also da das ist so diese negative Seite dabei, wo man sich eben in existenziellen Gedanken auch verlieren kann. Wie will ich denn eigentlich mein Leben leben?
Tatsächlich finde ich interessant. Du bist der Frage insofern etwas ausgewichen, was auch völlig legitim ist, wie ich finde, weil ich glaube, dass die Frage, die erstmal sehr einfach klingt, was will ich wirklich machen, das Innerste tatsächlich der Existenz auch mit berührt und tangiert und etwas sehr Intimes ist. Deswegen ist es völlig in Ordnung,
also,
auch, dass man da nicht frei und offen drüber redet. Erstmal glaube ich, weil man nicht sofort hinkommt und dass es ein Prozess ist, dorthin zu kommen. Und das andere ist, dass es wirklich mit einem selbst sehr viel zu tun hat, die Frage zuzulassen.
Also nochmal,
bitte,
weil ich weiß gar nicht, ob ich dem ausgewichen bin, sondern halt irgendwie, sagen wir mal, meine Familiensituation oder meine persönliche Situation ist ja die, zu sagen, okay, ich habe drei Kinder, ich habe hier einen Keller, wo wir drin sitzen, der muss finanziert werden, also kleines Häuschen, was wir uns irgendwann mal gekauft haben. Das heißt, es gibt finanzielle Verpflichtungen nebendran. Also ich als Individuum kann ja nicht frei entscheiden, könnte ich natürlich, ich könnte halt sagen, irgendwie, das, was ich am liebsten machen würde, ist Baumfällen in Kanada, warum auch immer, weil du so einen Bart hast, ich weiß nicht, keine Ahnung, Baumfällen in Kanada und ich schmeiß alles hin und gehe, so irgendwie, das ist natürlich hochgradig unverantwortlich, so irgendwie, also muss ich halt gucken, wie ich aus dem System 1 sozusagen, aus dem traditionellen System, rüberwechsel langsam in System 2 dahin zu kommen, was ich wirklich, wirklich machen will, in Verbindung natürlich mit anderen Menschen, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu meiner Familie vor allen Dingen, zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Beispielsweise jetzt ganz konkret bei mir im Mai die Reduzierung von 100% Arbeitszeit auf 80% Arbeitszeit und zunehmend freiberuflich tätig zu sein dabei und zu sehen, dass das funktioniert. Das ist, also dieser Schritt war mit vielen Ängsten besetzt bei mir. Also mein Vater ist Rektor war Rektor von der Schule, Beamter, so irgendwie meine Mutter Erzieherin, ein hochgradig abgesichertes, also finanziell abgesichertes Umfeld, wo Selbstständigkeit oder Unternehmertum überhaupt gar nicht existiert hat. So, das war überhaupt gar kein Thema. Und diesen Schritt für mich zu wagen, diese 20% schon allein, war ein Riesenschritt. Also ich habe nächtelang nicht geschlafen, ich habe mir in die Hose gemacht quasi dafür. So, das sind so diese tiefen Ängste, die da halt wirklich irgendwie auch rausgekommen sind.
Tatsächlich ist es ja auch eine Theorie oder ein Konzept, was so die derzeitige Arbeitswelt, wie wir sie aktuell vorfinden, kritisiert und sagt, oder man kann sie damit auch kritisieren, kann sagen, so wird das auf lange Sicht nicht mehr gut gehen. Kannst du aus deiner Perspektive, aus deiner Warte heraus sagen, warum brauchen wir ein neues Verständnis von Arbeit, von Organisation und warum sollten sich Menschen zum Beispiel die Frage stellen, was sie wirklich, wirklich machen wollen. Also diese Dreigliedrigkeit vielleicht.
Sag mal nochmal erster
Gedanke. Ja, also warum neue Arbeit überhaupt? Warum sollen Organisationen sich auch ändern, wandeln?
Okay.
Und warum individuelle Ebene?
Ja.
Warum sollte der Einzelne sich damit befassen?
Okay. Neue Arbeit insgesamt.
Ja.
Ich sehe das vor allen Dingen da, wenn man allein auf diese Aspekte Klimawandel und so weiter guckt. Also ein Wachstumskonzept in den Vordergrund zu stellen, auf dem Rücken von Entwicklungsländern, also aus unserer Perspektive Entwicklungsländer, allein über den Begriff kann man schon halt wieder irgendwie lange diskutieren, ist völlig absurd. Wir bewegen uns ja jetzt schon an der, also vielleicht haben wir die Grenze schon überschritten, da kann man lange drüber diskutieren. Aber wenn man noch was ändern will, dann müssen wir jetzt langsam richtig Gas geben dabei, ökologisch nachhaltig zu produzieren, das auch global zu sehen, was dann wiederum bei jedem Einzelnen anfängt. Ja, kaufe ich halt irgendwie meine Sachen beim Lidl oder kaufe ich sie beim Edeka oder kaufe ich sie nachhaltig beim Bauer um die Ecke und so weiter und so weiter. So irgendwie. Das finde ich den einen Punkt, warum sich Arbeit wandeln muss dabei, weil wir so einfach nicht weitermachen können. Also immer höher, schneller, weiter.
Ja.
Der andere Punkt, warum sich Arbeit wandeln muss, ist Thema Digitalisierung. Ja, ich meine, ist ja so irgendwie auch ein Thema, mit dem wir beide irgendwie unterwegs sind. Die komplexen oder die Komplexität, die durch das die Digitalisierung in die Organisationen reinkommt, also Vernetzungsgrade, Zusammenarbeit, auch Entgrenzung, Flexibilisierung und so weiter und so weiter, ist so groß geworden, dass ich die mit den klassisch traditionellen Managementkonzepten nicht mehr greifen kann. Ja, so irgendwie die da damit also früher war es einfach möglich, viele gleiche Dinge zu produzieren. Und die wurden auf einem Markt auch angenommen. Und heutzutage ist der Markt so dicht und eng und global, ja, so irgendwie, dass ich da überhaupt gar keine Chance mehr habe in dieser Art und Weise, sondern ich muss ganz schnell reagieren können. Ich brauche eben Thema agiles Management und so weiter und so weiter. Also zweiter Punkt, warum sich Organisationen ändern müssen, hohe Komplexität und Dynamik, die in die Wirtschaft, Arbeitswelt Einzug gehalten hat und zunehmend Einzug hält durch Thema Digitalisierung vor allen Dingen. Also ich glaube, dass das so die beiden wesentlichen Punkte sind, ökologisch Wachstum und Thema Digitalisierung. Das wäre so die beiden groben Punkte, Thema Arbeit. Thema Organisation ist natürlich dann die Frage, okay, wie reagiere ich denn da drauf als sagen wir mal, kleine mittelständische Handwerksbetrieb, hier, wir sitzen am Kaiserstuhl irgendwie um die Ecke, wo einfach viel, ja, sagen wir mal, produzierendes Gewerbe auch noch dazu ist, ja, so irgendwie die kleinen bis hin zu den großen Konzernen, die natürlich andere Mittel dahinter haben. Und unser Thema natürlich auch im Kontext Sozialwirtschaft, wie müssen die Organisationen darauf reagieren? Und dann, das ist so ein bisschen die sagen wir mal, manchmal die Feststellung dabei, dass sich eben diese Organisationen oder dass die Organisationen jetzt noch versuchen, mit den althergebrachten Mitteln oder Tools und Methoden, die sie haben, mehr davon zu machen, weil sie keine Alternativen dazu kennen. Also gibt es mehr, also um die Komplexität zu bewältigen, gibt es mehr Qualitätsmanagement, mehr Stress, mehr Druck, mehr Prozesse, mehr Regelungen, mehr Festschreibungen in den Organisationen, weil das ist, was die Menschen gelernt haben, mit dem sie früher erfolgreich gefahren sind.
Das heißt, es geht um die Antwortfindung auf neue Problemstellungen, zum Beispiel Marktveränderungen oder komplexere Märkte, komplexere Anforderungen an Organisationen, wo du, wenn ich dich richtig verstehen würde, eher sagen würdest, es braucht so etwas Fluides, etwas Flexibles, auch etwas freier Denkendes, etwas nach Lösungen Suchendes, was nicht zurückgreift auf, das hat damals funktioniert für das Problem, also nehmen wir das jetzt für das auch. Für das Individuum, das würde mich auch noch interessieren. Warum New Work, warum sich damit auseinandersetzen?
Auch da, sagen wir mal, ist natürlich zum einen, also da kann man lange auch drüber diskutieren. nehmen uns Roboter die Jobs weg? Ja, so irgendwie, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher in dieser Fragestellung. Es ist aber davon auszugehen. So, erstmal für die Aufrechterhaltung dieser immer gleichen Herstellung von immer gleichen Produkten brauche ich keine Menschen. Ja, da werden Computer, Roboter so hochgradig mit Algorithmen ihre Aufgaben erledigen können, dass ich niemanden mehr an einem Fließband brauche und so weiter und so weiter. Dadurch fällt schon mal ein großer Teil von Arbeit weg auf einer Ebene, die, sagen wir mal, nicht unbedingt wahnsinnig hochqualifiziert ist.
Ja.
Weil die Jobs, die neu entstehen, ja, im Kontext von Digitalisierung, im Kontext von Vernetzung und so weiter, sehr, sehr hoch oftmal, also von der Qualifizierung hoch angesiedelt sind. Also ich brauche ein Studium oder ich brauche eine lange Ausbildungszeit, um mich damit mit entsprechenden Themen auseinanderzusetzen. Das ist so der eine Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir halt eben auch Berufe beziehungsweise Tätigkeiten, nicht ganze Berufe, sondern Tätigkeiten innerhalb von Berufen, die sich radikal verändern. Also beispielsweise ist davon auszugehen, dass wir in 10 Jahren beispielsweise nicht mehr zwingend Busfahrer, Lastwagenfahrer, Autos und so weiter, Taxifahrer und so weiter brauchen werden, wodurch wieder ein Teil wegfällt.
Ja.
Anderer Teil, den finde ich persönlich sehr, sehr spannend, der wegfällt beispielsweise im Kontext von Steuerberatung oder Rechtsanwälten oder sowas. Also auf hohen Qualifizierungen auch Berufe, die sich radikal wandeln müssen, weil, also sagen wir mal, das Steuerrecht zum Beispiel oder Steuerberatung ist mit Algorithmen relativ gut abdeckbar. Also wenn ich mein Steuerberatungsprogramm nehme, was mein Computer mir anbietet, der sagt mir schon viele Sachen. Also da den Steuerberater selber brauche ich eigentlich erstmal nicht mehr. Also müssen die sich überlegen, wie sie weiterhin überleben wollen. Wieder ein großer Teil, der wegfällt. Da dann natürlich die Frage, wenn ein großer Teil der Bevölkerung in Anführungsstrichen, sagen wir mal, vor der Frage steht, ob sie irgendwann potenziell arbeitslos werden,
ja,
dann macht es natürlich Sinn, sich jetzt damit zu befassen, was könnte denn eine Alternative dazu sein, zu unserem Lohnarbeitssystem oder zu der Beschäftigung. Wenn ich aber, und das, da wären wir dann beim Thema soziale Arbeit hier, also irgendwie finde ich auch hochgradig spannend als neues Aufgabenfeld, wenn ich 40 Jahre lang mich nicht damit auseinandergesetzt habe, muss ich, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, begleitet werden dabei, überhaupt dahin zu kommen, wo denn mein Potenzial liegt. Und das könnte, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Hoffnung dabei, auch ein Arbeitsfeld für soziale Arbeit werden. Also Sozialarbeiter als Potenzialentfalter sozusagen, ja, so irgendwie, die da dahinter stehen, finde ich hochgradig spannend.
Tatsächlich habe ich gefragt, was ist aus individueller Perspektive der Ansatzpunkt, sich mit New Work zu befassen. Du hast spannenderweise auch hier eher auf einer höheren Ebene geantwortet, nämlich Arbeitsbereiche fallen weg, Qualifikation, und zwar in der breiten Masse. Ich versuch's nochmal.
Versteht deine Frage immer falsch.
Ja, das liegt an meiner Fragestellung, nicht an deiner Aufnahmefähigkeit.
Sagst du.
Warum soll ich mich jetzt als Privatperson, mit New Work befassen?
Okay. Andere, also ja, das, sagen wir mal, die große Perspektive weglassen, kannst du dir die Frage stellen, okay, wie ist Arbeit aktuell organisiert? Ja. Da gibt's natürlich wieder große Unterschiede dabei. Ich glaube, da sind wir, auch du in deinem Arbeitsfeld schon relativ frei da drin zu gestalten, was du so tust.
Ja.
Das sind aber halt irgendwie ein Haufen von Leuten überhaupt nicht. Die gehen in Organisationen rein, machen ihren Job, reißen den runter sozusagen, machen das, was vorgegeben ist.
Und dann kommt Leben.
Und dann kommt
Freizeit.
Leben. Ja. Exakt. Ja, so irgendwie. Also wir haben eine Trennung zwischen Leben und Arbeit, ja, Work-Life-Balance hinzukriegen, was ich ziemlich absurd finde, weil ich viel Zeit mit Work verbringe und nur noch einen kleinen Teil mit Life. Das ist doch irgendwie schräg, ja, so irgendwie. Also, aber das ist, glaube ich, tatsächlich dann eher so eine philosophische Fragestellung, die dahinter kommt. Will ich mich damit befassen, mit dem, wo ich dann, also ist Selbstorganisation und Eigenverantwortung, sind das Themen, mit denen ich mich befassen will, was wirklich eher eine völlig individuelle Frage ist, ja. Oder bin ich eigentlich in diesem aktuellen Konstrukt, was da ist, eigentlich nicht auch total glücklich? Also
sag, was völlig legitim wäre.
Ich gehe morgens hin, gehe abends um 5 nach Hause, habe Kaninchen Zuchtverein, super, ja, irgendwie tolle Sache, ich bin glücklich in meinem Konstrukt. Und deswegen ist so die Frage, warum sollst du dich damit befassen? Ja. Das kannst du natürlich tun.
Ja.
Also wenn es dir damit, also wenn es dir mit deiner Arbeit schlecht geht, wenn du halt irgendwie denkst, ey, da muss doch noch mehr sein, dann solltest du dich damit befassen.
So, ja, ich glaube, es ist vielleicht etwas für Menschen, die sowieso auf der Suche sind. Ja, so, nach was könnte anders sein, was könnte neu sein. Ich will nur eine interessante Beobachtung mit reingeben und dann switchen wir vielleicht auch auf die soziale Arbeit. Meine Beobachtung nach, wo es immer mit dem Wegfall der Arbeitsplätze, wo auch viel Populismus immer mitschwingt, ehrlich gesagt, was meine Beobachtung ist, wir können uns jetzt kollektiv gesprochen fast nicht vorstellen, ein Leben oder eine Gesellschaft mit weniger Arbeit oder ohne Arbeit. Mhm. Das heißt, es ist so essentiell im Denken auch verankert, dass ein darüber hinausdenken schon fast nicht möglich ist. Ja, also ein beispielsweise Roboter übernehmen jetzt wirklich Drecksarbeiten, die kein Mensch machen will. Mhm. Ja, es wird Unmengen an Ressourcen frei von Personal. Ja. Ja, dann haben wir ein Problem irgendwie so im Denken.
Ja, also erstmal im Denken, wobei dann natürlich die Frage ist, also erstmal haben wir ein großes Problem im Denken, definitiv gebe ich recht. Aber dann ist halt so die Frage, okay, was ist denn Arbeit eigentlich? Ja, also was ist denn das, was wir da tun? Ist es sinnvoll, Drecksarbeit zu machen, nur damit ich den ganzen Tag quasi zugeschüttet werde mit Drecksarbeit? Also dieses Potenzial, was, also dieses auch gesellschaftliche Potenzial, was sich dann entfalten könnte,
ja,
wo man, also sehr, sehr irgendwie in die Zukunft oder halt irgendwie so ein bisschen in die Luft gesprochen. Das ist ja riesig, ja, so irgendwie Möglichkeiten zu haben, Gesellschaft neu zu gestalten, ja, über das Potenzial, was sich freisetzt, über den Wegfall von Drecksarbeit, ja, so irgendwie und über neue Systeme, die sich dann gegebenenfalls ergeben daraus, vernetzen, Zusammenarbeit, Kollaboration, bla bla bla, so diese ganzen Themen. Aber jetzt gebe ich dir voll recht, ja, damit die sitzen alle vor Fernsehen und gucken irgendwie RTL 2 oder wählen AfD.
Ja, also tatsächlich ist es nochmal dieses auch gesellschaftliche Ding, also Vollbeschäftigung ist das absolut ausgerufene oberste Ziel. Ja.
Das sind ja alte Systeme.
Ja, also, eben, das meine ich ja.
Denklogik heraus macht das Sinn.
Ja. Darüber hinaus zu denken, dass es vielleicht nicht notwendig ist, dass wir eine Vollbeschäftigung im Sinne auch von jeder Arbeit 40 Stunden gar nicht braucht. Mhm. Warum auch, ja? Das sind die Systeme, wie sie derzeit funktionieren, mit Sozialversicherungssystemen und allem, was hinten dran steht, ja, so funktioniert es derzeit. Die Frage ist, wie lang? Hendrik, lass uns auf die soziale Arbeit gucken, was ja auch so eine Schnittmenge von uns beiden ist. Mhm. Beide Sozialarbeiter, wir haben das mal irgendwie so ein bisschen studiert, ne?
Damals.
Ja, damals, lang ist her. Warum glaubst du auch, wir hatten es von den alten Antworten, auf neue Probleme. Mhm. Warum glaubst du, dass auch soziale Organisationen, großer Begriff, sich mit New Work auseinandersetzen müssen, sollen?
Genau, also die Aussage gebe ich dir voll recht. Da muss man wirklich diesen hochgradig heterogene Organisationen, über die wir sprechen, von der Kita oder der kleinen Beratungsstelle mit 3 Mitarbeitern oder sowas oder 2 oder so. Ja, irgendwie angefangen bis zum Wohlfahrtsverband. Da ist immer die Frage, wie unterteilt man den? Aber sagen wir mal, tausende von Mitarbeitern, die da auch sich dahinter verstecken, auch teilweise hinter wirklich einem Organisationskonstrukt. Deswegen hat man da schon mal irgendwie große Unterschiede dabei, über die man nachdenken muss. Aber warum müssen die darüber nachdenken? Wenn man auf der einen Seite, das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, gesellschaftliche Entwicklungen hat, dann betreffen die natürlich auch soziale Organisationen. Ja, erster Punkt. Ja, so Digitalisierung ist ein Thema, Globalisierung ist ein Thema, ja, also Flüchtlingsthematik in der sozialen Arbeit beispielsweise ist natürlich ein Riesenthema für die Profession soziale Arbeit, vom Kindergarten bis hin zu Pflegeheim. Ja, so irgendwie. Hinzu kommen aber spezifische Herausforderungen für soziale Organisationen, also angefangen von Ökonomisierung, Privatisierung, über demografischer Wandel, also älter werdender Belegschaft, die dabei sind, auch neuer Geschäftsmodelle, also beispielsweise Wegfall in Anführungsstrichen oder Umwandlung von Jugendhilfe zu verstärkt Altenhilfe aufgrund des demografischen Wandels, bis hin zu einem natürlich riesigen Problem, was wir haben, Fachkräftemangel. Wo man, also ich mache mal in Klammern ein Fragezeichen dahinter, weil da sich, finde ich, irgendwie sehr, sehr gut festmachen lässt, wie versucht wird, mit alten Mitteln auf neue Probleme zu reagieren. ich habe in den letzten, was weiß ich, 10, 15 Jahren oder sowas, haben sich die Ausschreibungen für Sozialarbeiterstellen nicht wirklich gewandelt. Mhm. Ja, also ich kann maximal halt gegebenenfalls noch eine PDF-Datei irgendwo runterladen auf Facebook oder so. Da steht dann drin, ja, was wir von Ihnen erwarten, was wir halt irgendwie haben wollen. 40 Stunden Vollzeitbeschäftigung, Tarifvertrag, Dödelkrams. Wenn sich die Bewerber aussuchen können, wo sie arbeiten, stellt sich die Frage, ob diese Art der Ausschreibungen überhaupt irgendwie irgendeine Attraktivität hervorrufen. Ja. Also da geht es dann eben nicht darum, New Work als sagen wir mal, Schönfärberei oder halt irgendwie als, oh, jetzt macht Arbeiten endlich mal Spaß jetzt können wir eben machen, was wir wollen oder sowas, ja, weil halt sich irgendwie die Führungsstrukturen ändern. Sind wir irgendwie. Nein, also da ist New Work tatsächlich die Auseinandersetzung damit, wollen wir als Organisationen in der Art und Weise, wie wir existieren, weiter existieren oder gehen wir zugrunde? Mhm. Also dieser menschliche Faktor von New Work ist sozusagen der Kollateralnutzen dabei. Ja? Das ist nett, dass das auch schöner wird, dass da Arbeit irgendwie ist. Aber es geht tatsächlich um das Überleben der Organisation. Mhm. Und das, also das haben wir gestern Abend irgendwie diesen kurzen Schnipsel ARD, irgendwie Jugendamt.
Können wir verlinken.
Ja, genau, können wir den Link reinsetzen. Guter Beitrag fand ich irgendwie nett, also ein bisschen reißerisch aufgemacht und so weiter irgendwie. Aber da zeigt sich dabei, dass nicht nur das gezeigte Jugendamt, sondern das kann man, glaube ich, wirklich deutschlandweit irgendwie ausrollen. Diese Organisation ist am Ende, die ist an der Grenze der Belastbarkeit. Ja, da kann nicht mehr dazukommen. Und die Gesellschaft wundert sich darüber, dass eben Kevin im Kühlschrank oder wie auch immer man da halt irgendwie die Kids gefunden werden, die halt irgendwie tot auf irgendwie sonst was. Und dann wird über das Jugendamt geschimpft. Mhm. Ja, so irgendwie hochgradig spannende Sache. Aber da merkt man dabei irgendwie diese Organisationen. Und nicht nur das Jugendamt, sondern auch viele andere Pflegeeinrichtungen beispielsweise auch, die sind in ihrer jetzigen Struktur, wie sie sind, echt am Ende.
Weil sie vor neuen Problemen, vor neuen Aufgaben stehen und du sagst, du propagierst, es braucht auch neue Antworten dafür. Mhm. Kannst du vielleicht an einem Beispiel durchdeklinieren, wie Konzepte von New Work oder die mit so auch agilem Management zu tun haben oder vielleicht freieres Denken ansprechen. Wie kann man zu neuen Lösungen kommen? Wir können jetzt hier nicht natürlich durchsprechen, aber vielleicht mal so ein paar Ideen reingeben. Mhm. Was sind da so neue Ansätze?
Mhm. Ja. Also, wie gesagt, die Organisationen sind sehr individuell, deswegen muss man immer auf die einzelnen Organisationen gucken. Aber ich finde, es ist super hilfreich, sich einfach mal hinzusetzen als Geschäftsführung beispielsweise, als Vorstand und die wahrscheinlich aufgrund des Qualitätsmanagements notwendige Prozesslandkarte zur Hand zu nehmen und die Prozesse anzuschauen, die in der Organisation festgeschrieben sind. Angefangen vom Dienstreiseprozess, der Dienstreiseabrechnungsprozess, über den Bewerbungsprozess, über den Einstellungsprozess bis hin zum Prozess der Kündigung oder wie gehen Leute in Rente, nachdem sie ihr Arbeitsleben haben, Wissensmanagementsprozesse, wie gehen neue Ideen in die Organisation, also Innovationsprozesse, die da irgendwie festgeschrieben sind, sich das einfach mal anzuschauen und dann zu gucken, welche von diesen Prozessen machen eigentlich Sinn. Ja, also welchen Mehrwert liefern die einzelnen Prozesse für die Organisation, beziehungsweise eigentlich nicht für die Organisation, sondern eigentlich für den Nutzer? Mhm. Weil um den geht's.
Ja.
Ja, das ist die Existenzberechtigung der Organisation.
Ja.
Also ein Pflegeheim existiert nicht, weil es ein Pflegeheim ist, sondern weil es Pflege liefern soll für die Mitarbeiter. Und dann, wenn man dieses Prozessdings durchgegangen ist, rauszustreichen, was keinen Sinn macht. Brauche ich tatsächlich eine Dienstreisekostenabrechnung oder basiert die nur auf dem Misstrauen, weil es mal einen Mitarbeiter gab, der es missbraucht hat? Also der eben nicht zweite Klasse gefahren ist, sondern erste Klasse gefahren ist. Und dann wurde gesagt, oh, das geht aber bei uns nicht, wir müssen aber hier zweite Klasse fahren. Also Prozess, der für alle eingeführt wurde.
Formular 365X.
Ja, genau, irgendwie Asterix, Asterix Live sozusagen. Ja, irgendwie neues Formular, neue Excel-Tabelle, neues Dingsbums hin und her. Die Mitarbeiter werden zugepackt mit Anforderungen, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun haben. Also sagen wir mal, der einfache Weg, um in Richtung New Work, ja, was auch immer das dann genau bedeutet, ja, in Richtung New Work zu kommen, ist ein Verlernen von sinnlosen Anforderungen in den Organisationen.
Darf ich kurz nachfragen? Weil du hast jetzt gesagt, Geschäftsführungsebene soll sich das mal angucken. Mhm. Ich verstehe dich so, dass es nur der erste Schritt sein kann, weil dann natürlich auch andere Organisationsmitglieder drauf gucken müssen, mit reingeben, Ideen und so weiter. Aber du meinst so, den Startpunkt muss von GF noch kommen.
Also top ist natürlich down. Da kann man lang drüber diskutieren, ja. Wie funktionieren, sagen wir mal, nachhaltige organisationale Veränderungsprozesse? Also, ja, wie funktioniert, ja, Change Management, ja, als blöder Begriff sozusagen, tatsächlich? Und da, also, sagen wir mal, in dieser wirklichen Grundhaltungsänderung hin zu mehr Selbstorganisation, mehr Selbstbestimmung, organisationalem Sinn oder Ganzheitlichkeit oder wie auch immer man das irgendwie so nennen will. Das ist ja nicht, wir machen eine neue Filiale auf, sondern das ist ja, wir ändern unser Menschenbild. Mhm. Ja. Wenn da die Geschäftsführung beziehungsweise die oberste Vorstandsebene nicht mitspielt dabei, hat man ein echtes Problem, weil die immer sofort durchregieren kann. Mhm. Die kann sagen, ja, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Ah nee, jetzt machen wir es wieder so wie vorher. Da sieht man ja, oh, das funktioniert ja nicht irgendwie, ja, weil gegebenenfalls die Zeiten zu kurz sind dabei. Das, was auch immer gerne gemacht wird, also um das auch ein bisschen praktisch zu machen, ist halt irgendwie, weil, was weiß ich, man hat da irgendwie einen Verband mit 2000 Mitarbeitern oder sowas, da kann ich nicht mal eben sagen, hier,
wir machen es jetzt anders.
Anders, ja, so irgendwie von heute auf morgen, sondern zu sagen, okay, welche, oder gibt es die Möglichkeit, Organisationseinheiten anders funktionieren zu lassen und die als Testballon sozusagen irgendwie laufen zu lassen. Beispielsweise, wenn wir das Thema Jugendamt, weil wir es eben hatten, irgendwie eine Abteilung des Jugendamtes, der ASD, beispielsweise nach anderen Organisationsformen, eben agile Management mit anderen Entscheidungsformen und so weiter zu organisieren, um daraus zu lernen, was dann die positiven Beispiele sozusagen in die Organisation zurück zu übertragen und zu sagen, das nehmen wir mit für uns, für die anderen Bereiche, das nehmen wir mit, um dadurch, sagen wir mal, eben nicht den harten Break zu machen, jetzt haben wir eine neue Organisation, sondern eben diesen langsamen Transformationsprozess zu einer anderen Organisation.
Tatsächlich finde ich das spannend, was du sagst mit Organisationseinheit, was ich bei, jetzt denke ich gerade an Caritas im Ruhrbistum, Sabine Depew, die da auch drauf und dran ist, sozusagen in der Organisation Caritas dort Freiräume zu schaffen, insofern, dass es wirklich einen physischen Raum auch gibt, wo Neues angestoßen werden kann. Was auch immer das dann ist, ja, ob das nur eine Begegnung der Mitarbeitenden ist und die machen da ein bisschen lustiges Design Thinking oder so, oder ob es mehr werden kann, um aus diesem erstmal etwas freieren Ort etwas zurückzugeben in die Organisation, was da gelernt wurde. Ja.
Ich meine, da kann man natürlich lang drüber diskutieren. Ich habe da ja auch Beiträge geschrieben, wo Sabine auch direkt irgendwie kommentiert hat. Ja. Spannenderweise der Hannes DRK Berlin, der halt eben auch da halt irgendwie zu weil er Innovation macht und da arbeitet in dem Kontext, hochgradig spannende Diskussion, die sich daraus ergeben hat. Weil man kann natürlich auf der negativen Seite sagen, jetzt haben wir ein Innovation Lab und die kümmern sich da um Innovation. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Also ich in meinem Alltag kann meine 9-to-5 Standardprozesse abarbeiten. Innovation passiert da. Ja, und dann ist halt eben so die Frage, ich war jetzt bei einer Begleitung davon, wo überlegt wurde, einen Innovationsmanager einzustellen. Ja. Welche Aufgaben muss der haben, um eben das Thema Innovation, neue Denkhaltungen, neue Arbeitsweisen und so weiter in der Organisation auch zu verankern. Macht dann so ein Innovation Lab Sinn oder macht es mehr Sinn, halt irgendwie eine Person zu haben, wo man auch sagen kann, irgendwie, ja, jetzt
bist du. Der Overhead wird zu groß,
ja. Ja, genau. Also A, Overhead wird zu groß und B, bist du jetzt für Innovation zuständig? Keine gute Idee gehabt heute oder was? Ja, so irgendwie auch blöd. Ja, so. In dem ganzen Kontext sich zu bewegen. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, und das ist eigentlich irgendwie meine Haltung, die sich da auch über die letzten Jahre entwickelt hat, du musst erstmal diese Freiräume schaffen, um zu zeigen, dass es neue Ideen überhaupt geben kann in diesen Organisationen, die so eng und zu sind, quasi von Regelungen, von Vorgaben und so weiter. Und daraus ergibt sich dann wiederum, sagen wir mal, eine Entwicklung der Organisation, so dass als Ziel die innovationsfähige oder zukunftsfähige Organisation steht, die eben kein Innovation Lab mehr braucht, weil Innovation überall passiert.
Ja. Genau. Ich glaube tatsächlich auch, es braucht aber so, wir brauchen diese Zwischenphasen. Wir werden nicht Organisationsformen haben, die immer agil auf neue Anforderungen reagieren können. Ja. Es braucht auch eine gewisse Strukturiertheit und bestimmte Regeln und Abläufe. Und gerade sind die zum Teil sehr starr, was die Organisationsstrukturen angeht. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Bettenbelegungen angeht, ja, oder also stationäre Jugendhilfe, dann muss das belegt sein. Wenn nicht belegt ist, fahren wir minus. Ja. Dann müssen das Klientinnenstunden sein. Mhm. Wenn die nicht belegt sind, kriegt der Mitarbeiter zum Teil weniger Geld, je nach Organisationsform. Das heißt, wir haben sehr, sehr starre Konstrukte, die plötzlich freier gestalten zu lassen. Da braucht es Übergänge.
Ja, definitiv. Also es braucht die Übergänge, das auf der einen Seite. Und auch da muss man halt ganz klar sagen, nicht jede Art von Arbeit ist jetzt irgendwie hochgradig innovativ oder muss jetzt irgendwie agil gemanagt werden oder sonst irgendwas. Also was weiß ich, die Organisation der Weihnachtsfeier, die kann ruhig jedes Jahr gleich sein. Warum nicht? Ja, das ist gar kein Problem.
Doodle, vorhandene Ablauf.
Tag, runtergearbeitet und fertig ist die Laube. Ja, so, also auch da wieder zu unterscheiden dabei, was ist denn eigentlich da notwendig oder was ist... Da ist eigentlich die Notwendigkeit zu unterscheiden zwischen komplexen Aufgaben und komplizierten Aufgaben.
Und tatsächlich, wenn ich das noch sagen darf oder fragen darf, mein Bild von sozialer Arbeit und Menschen, die soziale Arbeit machen, die leben ja in der Begegnung zum Klienten, zur Klientin schon ein hohes Maß an Agilität. Mhm. Das heißt, die müssen ja Sozialarbeitende in unterschiedlichen Feldern mit dem Klienten in der Koproduktion Antworten finden auf Probleme, die sich in der Biografie für den Klienten erstmal als neu, als Krise, als Einschnitt zeigen, müssen Antworten finden. Und ich finde, dass dort Kolleginnen und Kollegen eine wunderbare Arbeit machen und zeigen, dass sie flexibel sind und individuelle Lösungen finden können. Tatsächlich auf der Organisationsebene haben wir dann häufig Prozessablaufschemata, ja, und da wird das durchdekliniert bis zum Formular, was wir eben hatten, was man für die Dienstreise ausfüllen muss. Das finde ich eine interessante Beobachtung, weil ich glaube, es ist der sozialen Arbeit immanent, agil auf individuelle biografische Ereignisse reagieren zu müssen sogar.
Ja, also wenn du das Thema nimmst, agiles Management, wo kommt das her? Erstmal Softwareentwicklung, die gesagt haben, unsere Anforderungen werden immer komplexer. Mit dem klassischen Projektmanagement kommen wir nicht dahin, Produkte zu liefern, die den Anforderungen der Kunden entsprechen. Und das, was dabei war, war Komplexität. Also das, was ich ja, weil die Komplexität zu hoch ist, schaffen wir es nicht mehr mit dem klassischen Ablauf. Soziale Arbeit setzt sich immer mit komplexen Themen auseinander. Also die Arbeit mit Menschen ist immer komplex. Es gibt nicht eine Antwort, die richtig oder falsch ist. Ja, es ist nicht eins und null. Thema Digitalisierung, irgendwie dazu. Sondern es gibt ganz viele Graustufen zwischen diesen Themen, mit denen sich Sozialarbeitende, wenn sie dann entsprechend ausgebildet sind, und da kann man viel über Intuition und alles Mögliche reden, irgendwie, was da dazu kommt, wenn sie da entsprechend unterwegs sind, ihre Professionalität drin sehen, also Komplexität zu bewältigen. Ja. Deswegen, auch da können wir wieder lange drüber reden, ist so mein Credo oder kurz zusammengefasst halt wirklich zu sagen, eigentlich müssen die Organisationen zurück, um dahin zu kommen, wieder ihre Komplexität zu bewältigen, wie sie das in Anführungsstrichen früher gemacht haben. Also wir müssen diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Prozesskrams oben drüber, kann man jetzt mit Controllern und so weiter, kann man lange drüber diskutieren.
Sehen das anders, ja.
Die sehen das anders, ja, die sehen das auch irgendwie ganz, ganz, ganz problematisch. Und ich habe das früher auch anders gesehen, muss ich auch ganz klar sagen, so im Studium, ja, wir brauchen mehr BWL und so, wir kennen uns ja nicht. Ich sage, nee, wir brauchen eigentlich weniger, wir brauchen mehr Sinn und Klientenorientierung wieder, um gute soziale Arbeit machen zu können.
Das heißt, wieder zurück heißt auch wieder zurück zum ursprünglichen Auftrag. Das heißt, hier haben wir Menschen mit sozialen Problemen, was auch immer für Probleme. Die versuchen wir zu lösen mit ihnen gemeinsam, dahin wieder zurückzukommen, sich ganz klar dem Auftrag zu widmen.
Und nicht Dokumentationen auszufüllen. Und nicht Qualitätsmanagement-Anforderungen zu erfüllen. Und nicht Controlling-Tabellen, Excel-Dingsbums, Anzahl von Bettenbelegungen irgendwie zu erfüllen, sondern auf den Klienten zu gucken, auf die Kunden zu gucken, auf die Nutzerinnen zu gucken und zu sagen, wie können wir diese Probleme lösen? Der andere Teil ist auch wichtig. Ist auch agiles Manifest, wenn man sich damit halt irgendwie befasst. Die sagen, beide Teile sind wichtig. Also Kommunikation ist wichtig, aber auch Dokumentation. Mhm. Aber Kommunikation ist wichtiger für die Problemlösung. Mhm. Und dahin zu kommen, soziale Arbeit oder auch Pflege, Gesundheitsberufe oder sowas, wieder dahin zu entwickeln, zu sagen, der Klient, der Nutzer muss wieder in den Vordergrund rücken, so dass die Sozialarbeitenden oder die Professionellen in dem System wieder das machen, für das sie eigentlich ausgebildet wurden und warum sie eigentlich in diesen Beruf gegangen sind. Mhm. Ja, so irgendwie, das ist, glaube ich, eine Zielsetzung oder Zukunftsmöglichkeit.
So würde ich es gerne stehen lassen.
Alles klar.
Das fand ich ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Ja, back to the roots.
Back to the roots, definitiv.
Genau, wir könnten wahrscheinlich noch ewig lange sprechen, auch über Digitalisierung in der sozialen Arbeit und darüber hinaus. Ich fand das extrem spannend, von dir Einblicke in New Work zu bekommen.
Schön, freue ich mich.
Vielen Dank, dass
vielleicht gibt es auch noch andere, die das spannend finden.
Ja, hoffentlich. Gebt Rückmeldung. Ja, wie fandet ihr, wie fanden Sie das? Lasst uns das gerne wissen, was war verständlich, was war unverständlich, wo gibt's Nachfragen. Gerne auch Hendriks Blog Idee Quadrat sich wirklich mal zu Gemüte führen. Dort wird das nochmal in Textform runtergerissen, sage ich mal. Hendrik, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte, dass du bei mir zu Gast warst.
Exakt. Ein komplexes Problem,
das wir aufgenommen haben.
Danke dir.
Alles klar, danke
schön. Ciao. Tschüss.